ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Manche Daten, Bilder und Ereignisse brennen sich ein ins kollektive Gedächtnis einer Nation und manchmal auch der ganzen Welt. So wie der 11. September 2001. Anschläge, die für viele weit weg, von Europa aus tausende Kilometer entfernt waren, die sich aber ganz nah, ganz unmittelbar anfühlten. Philipp Gassert, Historiker und Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, hat noch sehr gut jenen Dienstag vor Augen, als entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers und ins Pentagon gesteuert wurden.
Ja, ich saß am Schreibtisch zu Hause. Das ist leider mein Schicksal als Wissenschaftler, dass ich oft zu Hause am Schreibtisch sitze. Und damals war es so, dass ja das Internet noch sehr schwach ausgeprägt war. Ich wurde angerufen von einem Kollegen, du schalt mal den Fernseher an. Und dann hatten wir keinen Fernseher und sind zu den Nachbarn gegangen und haben da Fernsehen geguckt. Insofern war es auch ein Erlebnis, was man in einer Gruppe von Menschen wahrgenommen hat. Ja, so ging es ja vielen anderen auch, die auf dem Bahnhof waren, auf dem Flughafen oder irgendwo unterwegs und dann plötzlich sahen, wie diese Bilder über die Fernsehschirme gegangen sind.
Die Anschläge und die Bilder der Zerstörung führen überall in der Welt zu einem vorübergehenden Bruch der Alltagsroutinen. Ob in Karlsruhe oder in Karachi, ob im einsamen australischen Outback oder im wuselnden Zentrum von Tokio. Es sind noch die Zeiten vor Social Media. Dennoch wissen bereits eine Stunde nach der Kollision des ersten Flugzeugs 90% der Amerikaner von den Anschlägen. Im selben Zeitraum haben 70% der Deutschen davon erfahren. Tags drauf ist die gesamte deutsche Bevölkerung informiert. Zahlen, die Philipp Gassert für sein Buch über den 11. September und seine Folgen zusammengetragen hat.
Viele Deutsche waren ja schon in New York gewesen. Und es gab auch nicht wenige Menschen, die als Touristen einmal oben in diesem Restaurant gewesen sind, ganz oben in den Türmen des World Trade Centers. Also es war etwas, wo die Menschen durchaus eine persönliche Verbindung hatten. Wäre ich jetzt da gewesen? Wäre das in meiner Stadt passiert?
Ein gezielt herbeigeführtes Desaster mit knapp 3000 Opfern aus 90 Nationen. Am Ende werden folgende Zahlen in die Geschichtsbücher eingehen. 2606 Menschen sterben im World Trade Center, 125 im Pentagon, 265 in den vier entführten Flugzeugen inklusive der 19 Selbstmordattentäter.
Auch die Bilder damals von den Menschen, die da runtergesprungen sind in Verzweiflung oder den staubbedeckten Menschen, die dann durch die Straßen gelaufen sind, das ist natürlich alles sehr stark in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt.
Eva Herrschinger arbeitete am 11. September 2001 noch als Journalistin, sah damals als Volontärin im Medienressort der Welt die Bilder auf den Fernsehgeräten. Mittlerweile ist sie Politikwissenschaftlerin und Professorin für Sicherheitsforschung an der Universität der Bundeswehr München mit den Themenschwerpunkten gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus.
Als symbolträchtiges Ziel für terroristische Gruppierungen wie damals Al-Qaida ist es natürlich besonders attraktiv, solche Ziele in den Blick zu nehmen.
Ziele wie das World Trade Center, das mit seinen Zwillingstürmen ein weltweites Symbol für Kapitalismus, freien Handel und die finanzielle und wirtschaftliche Macht der USA und des Westens war. Dann das Pentagon, Hauptquartier des US-Verteidigungsministeriums. Das bedeutet einen Angriff auf die militärische Stärke und die Vormachtstellung der USA. Das vierte Flugzeug, United Airlines Flug 93, stürzte 20 Flugminuten von Washington D.C. entfernt ab und hatte als mutmaßliches Ziel entweder das Weiße Haus oder das Kapitol und damit eines der Zentren der politischen Macht. Doch so symbolhaft die Ziele ausgewählt wurden, so zufällig waren die Opfer.
Das ist Zeichen des islamistischen Terrorismus oder globalen Terrorismus eigentlich weltweit. Er ist unterschiedslos. Und das ist genau, warum jeder davon betroffen sein kann. Er ist wirklich unterschiedslos in der Wahl seiner Opfer. Und ich glaube, diese Unterschiedslosigkeit und dieses Angst und Schrecken, der dadurch kommuniziert wird durch solche Anschläge, der führt dazu, dass man sich eben als Normalbürger, Bürgerin davon irgendwie immer so ein bisschen in den Blick genommen sieht oder unsicher sieht und bedroht.
Die Anschläge des 11. September bringen die Unsicherheit zurück in die westliche Welt. Nach Jahren relativer Stabilität, nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zerfall der Sowjetunion. Eine neue Art von Feindbild manifestiert sich. Kein klar definierter Staat mit militärischer Macht, sondern diffuse, kaum greifbare Terrorzellen. Einige der Attentäter vom 11. September lebten lange in Hamburg und arbeiteten in der Hansestadt im Verborgenen an den Anschlagsplänen. Die Folge? Der 11. September wird zum Tag, der Sicherheit auf vielfältige Weise verändert hat.
Es war ein Tag, der unser Sicherheitsgefühl, unser Sicherheitsdenken und unsere Sicherheitspolitik neu definiert hat.
Er hat sicherlich neu definiert, wie wir Sicherheitsmaßnahmen normal als Teil unseres Lebens betrachten. Insofern als Sicherheitsmaßnahmen vorher immer eher sehr stark reaktiv waren. Ein Anschlag ist passiert, darauf wurde reagiert, sie wurden verbessert, verschärft, wie auch immer. Und 9/11 hat dazu geführt, dass man viel stärker darüber nachgedacht hat, was müssten wir denn im weiteren Verlauf mit Blick auf das, was kommt oder kommen kann, tun. Das heißt also, Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitspolitik sind viel stärker im Sinne von so einem Art Sicherheitsmanagement geworden. Also wie können wir Risiken eines terroristischen Anschlags managen, indem wir präventiv überlegen, wie man sich aufstellen muss, um solche Anschläge zu verhindern oder zumindest in ihrem Umfang zu minimieren.
Die Folge? Eine deutliche Einschränkung bisheriger Freiheiten und ein Wandel im Alltag, bei Flugreisen beispielsweise. Jahrzehntelang waren Flughäfen relativ offene Räume. Es gab Besuchertreppen zu den Gates, lockere Kontrollen, ein schnelles Einchecken und Flüssigkeiten im Handgepäck waren selbstverständlich erlaubt.
Flughafen ist das, wo wir alle in unserem Alltag bemerken, es hat sich was verändert. Alle, die den 11. September als Erwachsene oder Heranwachsende erlebt haben, wissen, dass danach Fliegen ganz anders war.
Der Flughafen wird zum Hochsicherheitsbereich, um Entführungen von Maschinen und deren Einsatz als potenzielle Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Am 10. September 2001 verzeichnen US-Flughäfen noch über 38.000 Flüge. Als Folge der Anschläge streichen die USA nach dem 11. September 3 Tage lang sämtliche internationalen Flüge. Nichts darf mehr starten oder landen. Die Kontrollen an den Flughäfen werden massiv intensiviert mit Passagierscreenings, Metalldetektoren, später Ganzkörperscannern. Mithilfe von No-Fly-Listen können Personen ohne gerichtliches Verfahren zu Hochrisikopassagieren erklärt und vom Fliegen ausgeschlossen werden. USA-Touristen müssen, so will es das damals neu gegründete Department of Homeland Security, bei der Einreise einen Fingerabdruck abgeben und ein digitales Porträtfoto von sich aufnehmen lassen. Die Datensätze werden dauerhaft in den Datenbanken der Einwanderungsbehörde gespeichert und sollen dazu genutzt werden, die Reisebewegungen von mutmaßlichen Terroristen aufzuspüren. Die Cockpit-Türen werden kugelsicher gemacht, verstärkt und während des Flugs mit elektronischen Schlossfallen verriegelt, um die Piloten vor potenziellen Überfällen zu schützen. Bewaffnete Flugsicherheitsbegleiter, die Sky Marshals, reisen nun in Flügen mit, meist als normale Passagiere getarnt, in Zivilkleidung. Im Dezember 2002 will ein Al-Qaida-Anhänger auf einem Flug Plastiksprengstoff zünden, den er in seinem Schuh versteckt hat. Eine Flugbegleiterin bemerkt den Versuch, Passagiere können den Mann überwältigen. Die Folge für die Allgemeinheit? In vielen Ländern werden die Schuhkontrollen verschärft.
Schuhkontrollen, alle müssen ihre Schuhe ausziehen und schämen sich, weil wir irgendwie ein Loch im Socken haben. Das sind ja alles Dinge, die das Fliegen quasi zu so einem kein besonders elegantes Unterfangen mehr, wie vielleicht irgendwie noch zu lange vergangener Zeiten macht. Aber das heißt, hier gibt es wirklich intensive Kontrollen, denen man immer noch unterliegt, wenn man fliegen möchte. Heute haben wir uns alle dran gewöhnt und das ist normal geworden.
So wie die Einschränkung, lange dürfen nur 100 Milliliter an Flüssigkeit im Handgepäck mitgenommen werden, aber nur in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel, der selbst maximal 1 Liter fassen darf. Eine Verordnung, die nicht auf den 11. September zurückzuführen ist, sondern erst im November 2006 EU-weit eingeführt wurde.
Die Flüssigkeitsverordnung, die lässt sich auf einen Anschlag zurückführen, der sogenannte Transatlantic Bomb Flights. Da war eine koordinierte Attacke auf verschiedene Transatlantikflüge von Großbritannien aus, von den britischen Behörden wurden die Tätergruppen beobachtet und entsprechend, bevor sie ihren Anschlag verüben konnten, verhaftet. Und daraufhin ist das entstanden, weil nämlich der Hintergrund war, diese Täter wollten mittels Flüssigkeiten, die sie an Bord der Flugzeuge transportiert haben, diese Flugzeuge in die Luft sprengen. Und genau deswegen gibt es diese Verordnung mit den 100 Milliliter. Aber wenn man sich erinnert, 2006, ganz unmittelbar, als sie eingeführt wurden, das war ein Riesenaufschrei, ne? Also, dass Leute zum Beispiel, die Babys dabei hatten, durften die Babynahrung nicht mehr mitnehmen. Und ganz unmittelbar nach dem aufgedeckten Plot durfte man nur seinen Pass mitnehmen. Also, da war gar nichts mit Handgepäck, ne?
Regelungen, die teilweise wieder gelockert wurden und dennoch Flugreisen für immer verändert haben. Aber auch auf vielen Bahnhöfen weltweit gibt es nach dem 11. September 2001 eine neue Normalität. Mehr Polizei auf den Gleisen und in den Zügen, mitunter bewaffnet mit Maschinenpistolen und ausgerüstet mit schusssicheren Westen. Die werden auch Alltag bei Großveranstaltungen und auf vielen öffentlichen Plätzen, auf denen zudem die Videoüberwachung intensiviert wird. Kameras in Bahnhöfen, U-Bahnen und Verkehrsknotenpunkten sowie an touristisch hochfrequentierten Orten. Das so gewonnene Videomaterial soll auf lange Zeit gespeichert werden und für Polizei und Geheimdienste als Ermittlungsressource bereitstehen. Der Historiker Philipp Gassert.
Mit dem 11. September einher geht ein Gefühl der Verunsicherung und auch ein Versuch des Staates, darauf zu reagieren, indem man sich neue Tools der Überwachung zulegt und auch neue Eingriffe in den Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Vorratsspeicherung und Ähnliches diskutiert und zum Teil dann ja auch verwirklicht worden sind. Innere Sicherheit war eines der ganz großen Themen und der damalige Bundesinnenminister Schily, ehemals Grüne, dann SPD, der war ja einer der Haupttriebkräfte, die innere Sicherheit in der Bundesrepublik zu verschärfen.
Nur wenige Wochen nach den Anschlägen wird unter der Federführung von Otto Schily ein Gesetzespaket beschlossen, das sogenannte Sicherheitspaket 1. Ein Jahr später folgt das Sicherheitspaket 2, das zusammen mit dem Vorgänger aufgrund des Umfangs auch Otto-Katalog genannt wird. Es geht als Terrorismusbekämpfungsgesetz in die bundesdeutsche Geschichte ein. Es ermöglicht heimliche Überprüfungen, Lauschangriffe, Aufzeichnung von Stimmen und Fingerabdrücken. Die Befugnisse der Geheimdienste werden massiv erweitert. So darf der Verfassungsschutz Informationen bei Telekommunikationsunternehmen, Banken und der Post einholen. Die Personendaten dürfen wesentlich länger gespeichert werden.
Natürlich ist es immer eine schwierige Balance, ja, zwischen der Sicherheit und vor allem auch dem Sicherheitsgefühl und dem, wozu der Staat oder staatliche Institutionen ermächtigt sind.
Zum moralischen Dilemma wird die Frage: Dürfte ein vollbesetztes Flugzeug über Deutschland von der Bundeswehr abgeschossen werden, wenn es als Waffe gegen Menschen am Boden eingesetzt werden kann? So will es das 2005 erlassene Luftsicherheitsgesetz. Doch das Bundesverfassungsgericht entscheidet, nein. Eine staatliche Tötung unschuldiger Menschen an Bord würde gegen die Menschenwürde und damit gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstoßen. Eine gerade in Deutschland intensiv geführte Debatte, betont Sicherheitsexpertin Eva Herrschinger.
Das ist Charakteristikum der deutschen Situation, dass eben all diese Veränderungen immer auch extrem eng begleitet wurden von einem Bundesverfassungsgericht, das natürlich sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen immer wieder aufs Neue überprüft hat, weil eben die Diskussion in Deutschland nochmal eine viel stärkere ist mit Blick auf Vorratsdatenspeicherung, Datenschutz und dergleichen, um eine bestimmte für die deutsche Gesellschaft akzeptable Vereinbarung oder Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu schaffen, die in Frankreich, Dänemark oder Italien anders betrachtet wird, weil da eine andere Sicherheitskultur herrscht.
In Deutschland gilt das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Organisatorisch, personell und rechtlich, um Machtmissbrauch wie in der NS-Zeit unter der Gestapo oder in der DDR durch die Stasi zu verhindern. Doch nach dem 11. September will man einen Raum schaffen, um gemeinsam über Fälle und Bedrohungen zu sprechen und Daten auszutauschen. 2004 entsteht das GTAZ, das auf Bund- und Länderebene gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum.
Das GTAZ ist entstanden aus dem Wunsch heraus, sich besser zu vernetzen. Und bei der Vernetzung ist halt immer noch das Problem, vernetzt heißt nicht gleichzeitig, dass alle Behörden sich konsequent durchgängig austauschen, sondern bestimmte Informationen werden nicht so bewertet, wie sie hätten bewertet werden sollen, um Anschläge zu verhindern. Der Breitscheidplatz war sicherlich für Deutschland da der einschneidendste und prägendste Moment, weil genau der gezeigt hat, die gemeinsame Bewertung, die gemeinsame Auswertung und Analyse der Daten, die vorliegen, ist eine große Herausforderung und funktioniert manchmal nicht wirklich.
Im Dezember 2016 rast ein islamistischer Attentäter mit einem LKW in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, tötet 12 Menschen, verletzt fast 170, teils schwer. Der Attentäter war zuvor monatelang von deutschen Sicherheitsbehörden als potenzieller Gefährder überwacht worden. Doch durch die lückenhafte Vernetzung konnte der Anschlag möglich werden. Ein Untersuchungsausschuss bemängelt später fehlende Datenbündelung und Kommunikationsprobleme zwischen den Bundesländern, sodass vorliegende Informationen über den Attentäter nicht ausreichend ausgetauscht wurden. Als Folge wird das Personal bei Ermittlungsbehörden aufgestockt und von Bund und Ländern mehr Geld in Sicherheitstechnik und in die IT investiert. Denn Cybersecurity wird ein immer wichtigeres Feld bei der inneren Sicherheit, bei der Bekämpfung von Hackern, Trojanerangriffen, der gezielten Überlastung von Servern, bei Wahlmanipulation und Spionage. Nicht nur bei Akteuren wie Russland, China, Iran und Nordkorea, auch weil sich viele Strukturen des islamistischen Terrors seit 2001 gewandelt haben.
Es ist ein dynamisches Phänomen. Wenn man einmal anschaut, von 9/11 bis heute, wie sich der islamistische Terrorismus verändert hat, von lose organisiert bis hin zu territorialen Staatsversprechen, Islamischer Staat, bis hin wieder jetzt sehr in kleine Zellen, regional neu verortet. Wir haben den Fall, dass es möglicherweise virtuelle Kalifate geben kann, also dass im Grunde genommen sich alles ins Netz verlagert. Gerade mit Blick auf Radikalisierung sieht man das ja, dass es sehr stark und sehr wichtig geworden ist, online zu radikalisieren, was man früher auf der Straße gemacht hat.
Ursprünglich sollten die bundesdeutschen Sicherheitspakete mit ihren weitreichenden Sonderbefugnissen und der Einschränkung bislang geltender Bürgerrechte nur auf einige Jahre beschränkt bleiben. Doch angesichts immer neuer Bedrohungsszenarien wurden sie im Dezember 2020 vom Deutschen Bundestag dauerhaft entfristet.
Daran kann man sehr schön sehen, dass eigentlich in der inneren Sicherheit nach 9/11 der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist. Mit Blick auf die EU würde ich sagen, hat eine Intensivierung stattgefunden. Europäischer Haftbefehl, gemeinsame Ermittlungsteams, Stärkung von Europol. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die sicherlich in der Europäischen Union dazu beigetragen haben, die Zusammenarbeit in der inneren Sicherheit zu verstärken. Und natürlich ist sie auch mit den Amerikanern entsprechend verstärkt worden.
Für die Amerikaner werden die Terroranschläge des 11. September aber sehr schnell zu einem Kriegsgrund, dem Krieg gegen den Terrorismus, wie der damalige US-Präsident George W. Bush immer wieder betonte.
We stand together to win the war against terrorism.
Bush nennt den 11. September 2001 das Pearl Harbor unserer Generation, was Philipp Gassert kritisch sieht.
Er zieht den direkten Vergleich zwischen dem 11. September 2001 und dem 7. Dezember 1941. Nun war der 7. Dezember 1941 der Angriff der japanischen Luftwaffe auf die amerikanische Marine in Pearl Harbor auf Hawaii ein klassischer Krieg zwischen Staaten, eigentlich zwischen zwei großen Imperialmächten, nämlich Japan und den Vereinigten Staaten. Und das also direkt mit einer Terrorgruppe, die relativ lose organisiert ist, zu vergleichen, das war der grundlegende politische Fehler in meinen Augen.
Die Bush-Regierung zieht in den Krieg. Erst 2001 gegen Afghanistan, wobei sich hier die USA noch auf UNO-Mandate und auch auf die NATO stützen können, die erstmalig den Verteidigungsfall nach Artikel 5 erklärt. Doch die Allianz aus vielen Nationen zerbricht 2003 durch den Krieg gegen den Irak, der ohne Mandat im UN-Sicherheitsrat in den Augen vieler als Angriffskrieg und damit völkerrechtswidrig gilt. Der Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein ist schnell erreicht. Doch der Wiederaufbau des Landes und die Pläne für eine Demokratisierung von Irak, Afghanistan und eventuell auch der arabischen Region versinken in den Folgejahren im Chaos. Wie sollten also liberale, demokratische Gesellschaften auf Terrorismus reagieren im Rahmen der inneren Sicherheit und der Außenpolitik? 9-11-Forscher Philipp Gassert findet,
die Lehre, die man aus dem 11. September ziehen sollte, ist schon, dass die Antwort auf Terrorismus nicht sein kann, Krieg gegen ganze Länder zu führen, sondern Terrorismus ist eine Aufgabe für die Strafverfolgungsbehörden, es ist eine Aufgabe für die Geheimdienste und selbstverständlich müssen die Drahtzieher solcher Attentate zur Rechenschaft gezogen werden. Aber man darf nicht sich auf ein Gleis verleiten lassen, indem man sehr viele unschuldige Kollateralschäden, wie man dann in den Nullerjahren in den USA sagte, mit in Kauf nimmt, also unbeteiligte Zivilbevölkerung letztlich dafür bestraft, dass aus ihrer Mitte oder auch der benachbarten Länder ein Terrorakt hervorgegangen ist. Ich glaube, diese wichtige Unterscheidung könnte eine Lehre aus 9-11 sein.
Der 11. September 2001. Ein Tag, der vieles neu definiert hat, in der Außenpolitik und in der inneren Sicherheit. Jenseits und diesseits des Atlantiks. Aber so wie sich der Terrorismus und die mit ihm verbundenen Gefahren immer wieder wandeln, müssen auch die Parameter für unsere Sicherheit immer wieder neu justiert werden. Welche Maßnahmen sind überflüssig, welche effektiv? Und wie genau misst man Effektivität? Fragen, auf die die verantwortliche Politik, aber auch die Sicherheitsforschung mit Expertinnen wie Eva Herrschinger immer wieder neue Antworten suchen. Bei Schutzmaßnahmen gegen den Terror und dem ewigen Ringen um Sicherheit und Freiheit.
Wie viel Sicherheit brauchen wir, um unsere demokratischen Freiheiten weiterhin bewahren zu können und so leben zu können, wie wir wollen? Weil Terrorismus ist ja auch immer eine Art von Angriff auf Lebensentwürfe. Im Zweifelsfall, sagen wir mal, zusammengefasst demokratische Lebensentwürfe. Und da ist natürlich genau die Frage, ne? Wie viel Freiheit zu unseren demokratischen Lebensentwürfen gehört und ganz integral dafür ist. Wie viel geben wir auch für mehr Sicherheit? Immer eingedenk dessen, dass wir eigentlich wissen, absolute Sicherheit gibt es nicht.
Florian Kummert beschäftigte sich mit den Folgen der Terroranschläge vom 11. September 2001, vor allem für unser Gefühl von Sicherheit und mit den umfassenden Maßnahmen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Was, wenn die Geschichte von 9-11 noch nicht vollständig erzählt ist? Die neue Staffel von Dark Matters ist ein Geheimdienst-Krimi, der genau dieser Frage nachgeht. In Staatsgeheimnis 9-11 untersucht Host Nikolaus Steiner die möglichen Verbindungen zwischen Saudi-Arabien und den Attentätern des 11. September. Im Mittelpunkt steht Omar al-Bayoumi, für manche ein harmloser Student, für andere ein saudischer Geheimdienstagent. Er soll Kontakt zu zwei späteren Attentätern gehabt haben. In einem Verhör von Scotland Yard bestreitet er das, doch seine Aussagen werfen immer wieder neue Fragen auf. Die Aufnahmen dieses Verhörs waren jahrzehntelang unter Verschluss. Jetzt könnt ihr sie erstmals in Staatsgeheimnis 9-11 hören. Dark Matters, Staatsgeheimnis 9-11, jetzt in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.